Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 372.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Weimar auf 97,2. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr mit Christian Riedel. Guten Tag. Warnstreiks der Lokführer beendet. Gewerkschaft kündigt Verschärfung des Arbeitskampfes an. Sicherheitslage in Deutschland unverändert. Bundesanwaltschaft spricht nach Schüssen am Frankfurter Flughafen von einem Einzeltäter. Im Norden und Südosten Wolken, sonst sonnig, 0 bis 11 Grad. Der Tarifkonflikt mit den Lokführern nimmt an Schärfe zu. Die Lokomotivführer hatten heute Vormittag zum dritten Mal innerhalb von 2 Wochen die Arbeit niedergelegt. Der Streik dauerte von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und führte zu zahlreichen Zugausfällen. Auch nach den Schüssen auf US-Soldaten am Frankfurter Flughafen hat sich die Sicherheitslage in Deutschland nicht verändert. Die Tat sei von einem islamistisch geprägten Einzeltäter begangen worden, sagte Bundesanwalt Griesbaum heute Vormittag in Karlsruhe zur Begründung. Es gebe keine Anhaltspunkte für die Zugehörigkeit des 21-Jährigen zu einer terroristischen Vereinigung.
Als beunruhigend bezeichnete Bundesanwalt Griesbaum dieses erste islamistisch begründete Attentat auf deutschem Boden mit tödlichem Ausgang, da der Verdächtige sich offenbar als Einzeltäter durch Internetpropaganda vom sogenannten Dschihad hat inspirieren lassen. Als Auslöser soll er genannt haben, dass er im Postzentrum am Frankfurter Flughafen gelegentlich Zeuge von Gesprächen einiger US-Soldaten geworden sei, die sich mit Gewalttaten in Afghanistan gebrüstet hätten. Und ein Film im Internet Portal YouTube, der marodierende US-Soldaten in Afghanistan gezeigt hätte, habe ihn schließlich zu seiner Hassreaktion geführt.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Anmerkungen zur politischen Fastnacht. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Hans-Peter Betz verschafft Ihnen einen Überblick darüber, über die Geschichte der politischen Fastnacht in Mainz, jetzt im Länderreport, bevor es heute Abend in Mainz heißt, Mainz, wie es singt und lacht.
Die Ursprünge der Fastnacht liegen im dunklen Mittelalter. Die Rituale der Winteraustreibung, das Verjagen der bösen Geister der winterlichen Dunkelheit durch lärmende und verkleidete Gestalten im Frühjahr dürfen wohl als die ersten fastnachtlichen Zuckungen beschrieben werden. Geschickt wie das frühe Christentum und besonders die katholische Kirche in solchen Dingen immer waren, machte man sich dieses heidnische Brauchtum zunutze und passte es nahtlos in den kirchlichen Kalender ein. Die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern war die Fastenzeit. Die letzte Nacht vor diesen entbehrungsreichen Wochen war die Fastnacht. Da konnte man noch einmal richtig schlemmen und feiern. Der eigentliche Ursprung der Mainzer politisch-literarischen Fastnacht liegt aber im Jahr 1793. Die Mainzer Republik wurde gegründet, die erste demokratische Staatsform auf deutschem Boden. Nach 3 Monaten wurde sie allerdings niedergemacht. Doch die Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution ließen sich nicht vertreiben und einsperren, besonders nicht in einer neu entstandenen gesellschaftlichen Schicht, dem Bürgertum. Dieser aufstrebende neue Stand war es dann auch, der die moderne Fasnacht oder den Karneval, wie man im Kölner Raum sagt, gesellschaftsfähig machte.
Wenn mir Mainzer was im Kopf habe, dann setze mir das auf Dasch. Und wenn's um die Fasnacht geht, da kenne mir keinen Spaß. Mir Mainzer verdiene an der Fasnacht ein paar Penning. Mir habe auch unseren Spaß an der Fasnacht.
Das Bürgertum organisierte die ehemals chaotische Volksfastnacht neu. Man gab sich Formen und Regeln, nicht ohne dabei an einen guten Profit zu denken. So entstanden in Kneipen Fastnachtsgarden, also Vereine, deren Mitglieder sich in Uniformen kleideten und die bei Umzügen das militaristische Gehabe der französischen Besatzertruppen im Rheinland karikierten und verspotteten. So wurden die Franzosen etwas unfreiwillig mitverantwortlich für die Entstehung der modernen Fasnacht. Der Narrengruß, die linke Hand rechts an den Kopf, ist eine Anspielung auf das militärische Salutieren. Auch das bewusst ungeschickte Hantieren mit Holzgewehren und das gezielt tölpelhafte Marschieren soll den militärischen Drill dem Spott des gemeinen Volkes preisgeben.
Wir Soldaten fürchten uns vor nix, nicht vor der größten Flasche und nicht vor der größten Wäsche.
Die Fasnacht, die sich ursprünglich nur auf der Straße abspielte, hielt Einzug in die Lokale, Weinwirtschaften und auch in die großen Mainzer Säle. Erste Sitzungen wurden abgehalten, an denen ausschließlich Männer teilnahmen. Besonders in der Vormärzzeit, also vor der 1848er Revolution, wuchs das Interesse an politischen Fasnachtsreden. Die damals erstmals vertriebene Fasnachtszeitung Nahalla wurde zu einem revolutionären Kampfblatt umfunktioniert. Die Sitzungen waren trotz horrender Preise ausverkauft. Das Geschäft mit der Fasnacht blühte. Anfang des 20. Jahrhunderts und zwischen den beiden Weltkriegen kamen zu den politischen Reden gesangliche Elemente hinzu. Der berühmteste Fasnachtschor, die Mainzer Hofsänger, gründete sich 1927. Bis in die heutige Zeit sind ihre gesungenen Texte überwiegend politisch kritisch.
Das Problem dabei war nur, dass die Texte kein Sau verstanden hat. Deshalb kennen die meisten Leute von der Hofsänger nur die heimliche Nationalhymne der Deutsche. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen.
Im Dritten Reich wurde die Fasnacht in Mainz gleichgeschaltet. Kaum jemand traute sich, gegen die Braunhemden aus der Bütt etwas zu sagen, bis auf Seppel Glückert, ein Mann mit katholisch-kaufmännischen Wurzeln und ein begnadeter Büttenredner. Kurz nach der Machtergreifung reimte er, trotz massiver Drohungen aus der Bütt: Zu reden hier heut braucht man Mut, weil ehm er sich's für Gucke tut, als Opfer seiner närrischen Kunst, kann einquartiert werden, ganz umsonst. Mit einquartiert war die Einweisung in ein KZ gemeint. Seine Popularität in der Bevölkerung rettete ihn. Die eigentlich große Zeit der politisch-literarischen Fasnacht begann in den 50er Jahren. Die erste bundesweite Übertragung einer Mainzer Fasnachtssitzung im Fernsehen im Januar 1955 machte die politischen Mainzer Büttenreden schlagartig bundesweit bekannt. In dem alten Kinderlied »Heile, heile Gänschen«, das noch mitten in den 50er Jahren in der immer noch total zerstörten Stadt auf der Mainzer Fasnachtsbühne wie eine Nationalhymne gesungen wurde, heißt es wörtlich:
Wenn ich mal der Herrgott wär, dann wüsste ich nur eins. Ich nehm in meine Arme fest, mein Arm zerstört es meins. Ich drückte es ganz fest an mich und sag, hab nur Geduld. Ich bau dich wieder auf geschwind, ei, du warst ja gar nicht schuld.
Du warst ja gar nicht schuld. Wie schön konnten sich viele hinter diesem Satz verstecken. Die Politik versuchte immer mehr Einfluss auf die Mainzer Fernsehfasnacht zu nehmen. Zuschauerzahlen von über 20 Millionen, was in der damaligen Zeit einem Marktanteil von fast 100% entsprach, waren für Politiker natürlich ein Anreiz, die Fasnachtsbühne für ihre parteipolitischen Interessen zu benutzen. In den späten 80er Jahren kam dann langsam Bewegung in die politische Fasnacht. Die Redner in der Fernsehsitzung wurden sensibler und sparten auch unangenehme Themen nicht aus. In Zeiten des ersten Golfkrieges hörte man folgenden Vers: Ich wollte heute reimen ganz bequem, doch habe ich leider ein Problem. Krieg gibt's und Terror überall, und wir feiern Karneval. Trotzdem wage ich den Schritt und steige hier heute in die Bütt, weil Frieden, Freiheit und das Lachen den Menschen erst zum Menschen machen und weil, wie ich als Narr hier find, nur frohe Menschen friedlich sind. Als im letzten Jahr der Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel in einen großen Finanzskandal verwickelt war und auf Kosten einer stadtnahen Gesellschaft kostenlos Urlaub gemacht hatte, gab es natürlich Zunder aus der Bütt. Der Stadt Mainz geht es wie einem Känguru. Auch Mainz hat an einem Beutel schwer zu tragen. Unser Oberbürgermeister traut sich auch nicht mehr, mit dem Zug zu verreisen. Auf jedem Bahnsteig ruft ständig einer: Bitte zurücktreten. Wir sollten deshalb ein neues Motto für die Fasnacht ausrufen: Kommt nach Mainz und jubiliert, bei uns läuft alles wie geschmiert. Ein halbes Jahr später wurde im Zuge der staatsanwaltlichen Ermittlungen der Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel wegen Untreue zu einer Geldbuße von fast 10.000 Euro verurteilt. Er ist bis heute im Amt.
Ja, ja, Mainz bleibt Mainz, wie singt und lacht.
Anmerkungen zur politischen Fastnacht. Hans-Peter Betz teilte sie uns mit, rechtzeitig, weil heute Abend im Fernsehen, aber dies wissen Sie ja sicherlich. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Zwei Drittel des Bildausschnittes, den man hier hat, ist ja Himmel. Und der ist eben jedes Mal anders.
Und was die Landschaft auch noch ausmacht, ist natürlich, dass es so flach ist und dass es karg ist. Das kann ich schon auch gut leiden. Und hier, das ist nicht so hübsch, nicht so schön, sondern es hat so eine gewisse Strenge.
Es ist eine herbe Landschaft, aber wer sie einmal liebgewonnen hat, kommt gerne wieder.
Durch diesen mächtigen Himmel, durch diese Größe, wird der Mensch selber ganz klein. Also die Probleme werden kleiner. Relativieren sich, aber der Mensch eben selber auch. Und manche halten das nicht aus. Ja, ich halte es ja sehr gut aus.
Die Weite im Blick. Künstler im Oderbruch. Eine Deutschlandrundfahrt mit Michaela Gericke.
Ich koche schon immer gerne, meine Frau auch. Meine Frau stammt aus Thüringen, ich aus Sachsen. Wir kommen aus kulinarischen Gegenden. Meine Großeltern hatten einen Garten und mein sehnlichster Wunsch war es immer, auch dann als erwachsener Bürger auch einen Garten zu besitzen. Und den habe ich mir den Traum ja vor 20 Jahren erfüllt. Und das Erste war auch sofort, ein paar Kräuter und Salat und solche Dinge anzubauen, um sie frisch zur Verfügung zu haben. Das gehört einfach dazu.
Es wird eine Füllung und es muss ziemlich klein sein. Das ist aber das höchste der Gefühle, was ich.
Sonntagmittag bei Stefan und Kerstin Hessheimer. Der Titel ihres heutigen Kochkurses: ein wärmendes Menü mit Wild und Wein.
Hier habe ich den Weißwein reduziert, wenn Sie sich wundern. Das ist der reduzierte Rotwein und hier ist der Fond für die Soße. Für die eine Soße und hier ist der Fond für die andere. Das ist für die Suppe. Die niederen Arbeiten, in Anführungsstrichen, die sind schon vorbereitet. Also den Weißwein zu reduzieren und den Rotwein zu reduzieren für die Soßen. Also wir werden eine Weißweinsoße bereiten für die Pilze. Wir haben so Egerlinge, braune Champignons und wir haben eine Rotweinsoße für den Hirschkalbsrücken.
Koch und Kunst steht unübersehbar an dem knapp 200 Jahre alten Fachwerkhaus in Großneuendorf, einem kleinen Straßendorf in unmittelbarer Nähe der Oder mit restaurierter Hafenanlage. Der Ort liegt am östlichen Rand des Oderbruchs, das diesseits der Oder zum Land Brandenburg gehört und sich jenseits des Flusses auf der polnischen Seite fortsetzt. Das Bruch, längst umgangssprachlich Bruch, in der ursprünglichen Bedeutung eine Sumpf- und Moorlandschaft, erlebte Theodor Fontane während seiner Wanderungen durch die Mark Brandenburg schon als Bauernland. Mitte des 18. Jahrhunderts ließ König Friedrich II. Von Preußen die Oder begradigen, erste Deiche bauen, das Delta trockenlegen. Waren es bis dahin vor allem Fischer, die im Oderbruch lebten, holte der alte Fritz nun Kolonisten in das Gebiet und verteilte die Ländereien. Das Oderbruch sollte fruchtbar werden. Die alte Oder ist auf der Landkarte heute als schmaler blauer Flusslauf erkennbar und zahlreiche Wassergräben durchziehen das Oderbruch. Die Landschaft, eine Niederung, weit und flach, mit Sonnenblumenfeldern im Sommer, Zuckerrüben, Mais, Raps, Getreide. Viele Straßen sind von Apfel-, Pflaumen- oder Birnbäumen gesäumt. Stefan Hessheimer steht in gestärkter weißer Kochjacke und roter Schürze an einer großen Pfanne. Er nutzt das Gemüse der Region auch für seine Kochkurse. Oft aber ist er mit der Kamera unterwegs, fotografiert knorrige Kopfweiden an den Straßen und Alleen, über denen sich dichte Kronen zu einem schützenden Dach wölben.
Mein Mann hat sich ja in die Region sehr verliebt und hat fotografisch das alles umgesetzt. Und es erscheint jährlich ein Kalender und es gibt auch ein Buch und Karten und da kann man wirklich mal sehen, wie die Landschaft hier ist. Sie ist ja eigentlich sehr karg, sehr, sehr flach. Und das meiste, was man sieht, ist der Himmel. Und vorne, direkt an der Oder, da hat man dann auch immer die Möglichkeit, die Einsamkeit, die man sonst hier in der Nähe der Großstadt selten findet, so richtig zu genießen. Weil es gibt hier sehr wenig Menschen, es ist dünn besiedelt und selbst der Tourismus hält sich absolut in Grenzen, sodass es wirklich auch was Besonderes ist, mal so alleine, über lange Stunden ganz alleine an der Oder spazieren zu gehen, Rad zu fahren etc.
An diesem Sonntag stehen Stefan und Kerstin Hessheimer, wie an den meisten Wochenenden, in der geräumigen Küche mit Kochinsel. Die Kurse fast immer ausgebucht. Für das wärmende Menü mit Wild und Wein haben sich an diesem Vormittag 8 Menschen eingefunden. Eine Teilnehmerin trägt ihre Kamera bei sich, um zu dokumentieren, wie das farbenfrohe Menü entsteht. Sie kennt Stefan Hessheimer bereits von dessen Fotokursen.
Also zum einen wollen ja unsere Freunde auch im Nachhinein sich dann noch das gemeinsame Erlebnis in Bildern anschauen. Und dann ist es natürlich auch, wenn ich ihm die Bilder zeige, kann er gleich sagen, okay, super. Oder da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich schlag 2 Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich habe jetzt schon mal die Kartoffeln gewürfelt und jetzt schaue ich mal, wo ich irgendwo noch unterstützen kann oder warte auf Anweisungen vom großen Meister. Wir sind alle aus der Frankfurter Gegend, Frankfurt-Oder, 40 Kilometer von hier. Wir sind ein Freundeskreis, der jeder einzeln für sich selber kocht und jetzt zusammen mal alle zusammen kochen.
Eine Kochausbildung haben wir beide nicht, aber wir sind beides Künstler und haben eher diesen Zugang, einen philosophischen, künstlerischen Zugang, was Geschmack, Farben angeht oder auch was die Philosophie angeht. Nicht, dass sich so ein bestimmter roter Faden durch ein Thema, durch ein Menü schleicht. Die Grundphilosophie unserer Küche ist halt ausschließlich regionale Produkte zu benutzen und ausschließlich saisonale Produkte zu benutzen. Und da gibt es auch keine Gnade oder keine Ausnahme. Oder zumindest aus Brandenburg, wenn sie nicht aus dem Oderbruch sind.
In dem großen Raum mit breiter Glasfront, also Blick in den Garten, ist ein langer Tisch gedeckt. An den Wänden hängen Gemälde von Künstlern aus dem Oderbruch. Dieser Teil des Hauses, erzählt Stefan Hessheimer, war, als er es kaufte, Ruine. Heute ist er Galerie und Gastsaal.
Und der andere Teil war zwar bewohnbar, aber ziemlich marode. Ist 1826 gebaut. Es war zu Beginn ein Kaufmannshaus und hatte Zeit des Lebens eigentlich immer eine Geschichte, die Geselligkeit beherbergt. Also es war entweder ein Laden, eine Pension, eine Gaststätte, ein Maschinenbauhandel, eine Tankstelle in den 20er Jahren. Und der Dorfkonsum bis 1965, bis dann ein Selbstbedienungsgeschäft eröffnet wurde. Und seit 65 stand es dann halt leer und hatte dann auch den entsprechenden Zustand. Eine Sekunde, mach mal. Der Speck muss hier in die Dingens rein. Nee, so wie er ist.
Ja, einfach so.
Ja, versuchen Sie mal, wie viele Scheiben sind das? Das ist ein bisschen gerecht und fair verteilen. Ich würde sagen,
und die Kräuter?
Die auch rein, ja. Vielleicht zuerst die Kräuter und dann den Speck.
Stefan Hessheimer, im Oderbruch und darüber hinaus bekannt als Koch, Fotograf, Musiker. Seine Mundharmonika, nicht nur signalgebendes Instrument, wenn er einen Kochkurs leitet. Im Garten hinterm Haus veranstaltet er gelegentlich Jazzkonzerte oder Lesungen. Kerstin Hessheimer unterstützt ihn dabei.
Was vielleicht hier wirklich was Besonderes ist, es gibt hier im Oderbruch ganz, ganz viele Künstler aller Genre. Also ich sage auch Schauspieler und Literaten und bildende Künstler, Bildhauer, Designer. Wir haben auch Kontakt zueinander, was sich auch viel über diese Tage nach außen demonstriert, weil da öffnen wir die Ateliers hier und dann kann man schauen und sich inspirieren lassen oder den Künstlern begegnen. Das ist ja dann immer mehr als nur die Begegnung mit der Kunst. Man begegnet auch den Menschen der Lebensweise auf dem Land.
Kerstin Hessheimer beschreibt jene Mischung aus Kunst und Leben auf dem Land als tägliche Herausforderung.
Wir haben vorher mit Trockenheit zu tun gehabt, jetzt haben wir mit Wasser zu tun. Also es wechselt permanent. Man muss dann eben schauen, welche Pflanzen verwende ich, die damit halbwegs klarkommen. Das ist ein Versuch der Anpassung. Der gelingt nicht immer, da ist auch viel Frustration dann da, das gebe ich ehrlich zu. Aber es nötigt mir ein flottes Denken ab, sag ich mal, und immer wieder ein Umdenken, um damit irgendwie klarzukommen. Und das aber, muss ich auch sagen, macht mir jetzt weder Angst noch sonst irgendwas. Ich versuche einfach mitzugehen mit dem, was passiert.
Auf der großen Wiese vor dem Musikcafé So oder So zelebrieren Menschen aus Berlin und Benin ein westafrikanisches Hochzeitsritual. Wilhelmsaue heißt der Ort ziemlich genau in der Mitte des Oderbruchs. Hier liegt sozusagen die Zentrale für viele künstlerische Aktivitäten.
Dieser Verein hat sich eigentlich gegründet, der Verein Wilhelmsaue, um die alte Dorfsubstanz in Wilhelmsaue zu erhalten, die Kirche wieder aufzubauen und das Ganze unter Denkmalschutz zu stellen. Das war eigentlich das erste Anliegen des Vereins. Und dann ging es darum, um Kinder- und Jugendbildung, um Angebote im handwerklichen Bereich, wo dann auch Handwerkerinnen dieser Workshops und so gemacht haben. Und dann kam die Idee, dass man ja die Vermarktung der Künstler hier vor Ort auch machen könnte und dass die Künstler nicht immer nur nach Berlin oder zu den umliegenden Märkten fahren müssen, sondern das hier vor Ort selbst in die Hand nehmen. Und dann hat sich sozusagen eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die diese Kunstmärkte organisiert haben. Es waren am Anfang nur Märkte und im zweiten Jahr haben wir dann gesagt, wir machen Tage der offenen Ateliers. Der große Vorteil hier gegenüber anderen Regionen ist, dass alles sehr eng beieinander ist. Also man hat auf sehr kleinem Raum im Oderbruch 30 Höfe, wo man mit dem Fahrrad gut hin und her kommt und sich viel anschauen kann.
Almut Undis managt den Kunstmarkt, der zweimal im Jahr in der wiederaufgebauten Fachwerkkirche stattfindet. Die kleine Wilhelmsauer Kirche hatte nie einen Turm und ist innen ganz schlicht. Faltblätter über Kulturereignisse im Oderbruch liegen darin aus. Auch ein Programmblatt vom Theater am Rand. Almut Undis ist zugleich Geschäftsführerin des Theaters und inzwischen verbunden mit Tobias Morgenstern, dem Mitbegründer des vielleicht ungewöhnlichsten Schauspielhauses im Land. Seit 1995 lebt sie im Oderbruch. Mit ihrem damaligen Mann, dem Pianisten Sebastian Undis, kam sie aus Leipzig hierher. Es lockte sie vor allem
die Ruhe. Das ist wirklich so, immer wieder, dass es einfach extrem still ist abends und auch, ich meine, tagsüber ist ja auch nicht so sehr viel Verkehr. Man hat wirklich viel Möglichkeit, sich in der Stille dann irgendwie zu finden. Wenn ich in der Stadt bin, ich genieße das auch. Ich bin total gerne in Berlin, gehe da regelmäßig tanzen und fahre trotzdem jeden Abend eigentlich immer wieder raus, um meine Ruhe hier zu haben. Und was die Landschaft auch noch ausmacht, ist natürlich, dass es so flach ist und dass es karg ist. Das kann ich schon auch gut leiden, so diese Alleen und diese Morgen- und Abendnebel und die Sonnenuntergänge, die man hier einfach nochmal anders sieht als anderswo. Es gibt auch andere schöne Landschaften, etwas nördlicher, um Paarstein rum, ganz wunderschön, aber so sehr lieblich, so schöne Wellen, hübsche Hecken. Und hier, das ist nicht so hübsch, nicht so schön, sondern es hat so eine gewisse Strenge.
Almut Undis sitzt jetzt im lehmverputzten Künstlerhaus, das viele Rundungen und kaum eine Ecke hat. Es ist Rückzugsort für auftretende Künstler im Theater am Rand. Nur wenige Meter hinter dem Veranstaltungsort verläuft der Grenzfluss. Die Straße endet in einer Sackgasse. Der Ortsname Zollbrücke stammt aus alten Zeiten. Einer der Helfer an diesem Tag ist Stefan Schick, der aus Frankfurt am Main ins Oderbruch übersiedelte. Er klettert auf eine Leiter und nimmt die dunklen Gazestoffe von der halbrunden Rückwand der Bühne. Bei schönem Wetter kann sie ganz geöffnet werden, dann geht der Blick vom Zuschauerraum hinaus ins Feld und in den Himmel.
Ich verdiene hier ein bisschen Geld. Ich finde das Projekt interessant und gut. Das ist, glaube ich, von meinem Wissen her in der Bundesrepublik eigentlich kein Veranstaltungsort, der so exotisch ist wie hier das Theater am Rand. Also ich kenne zumindest keinen.
Stefan Schick ist Fotograf und hatte den ständigen Druck in der Main-Metropole satt. Jetzt lebt er auf einem alten Hof etwa 20 Kilometer entfernt und gehört zu den Künstlern, die sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern Teil einer Gemeinschaft sind. Deshalb hilft er auch gern mal am Wochenende im Theater mit.
Es gibt natürlich in den Städten immer so diese typischen Szeneeinrichtungen, ob im Bereich Musik oder Theater oder auch in anderen kulturellen Bereichen. Aber so in der Form ist es schon sehr, sehr anders. Es ist so ein unglaublich gemischtes Publikum. Es gibt Vorstellungen, da glaubt man nicht, dass irgendwie von 15 bis 85 Menschen hierher kommen und sich da hinsetzen und ein Stück zusammen spannend und toll finden. So, das ist schon ganz ungewöhnlich. Also den beiden Betreibern hier, dem Thomas Rühmann und dem Tobias Morgenstern, ist es hier schon was ziemlich Einmaliges gelungen, glaube ich.
In einem Zimmer des alten Fachwerkhauses an der Straße fing alles an. Ende der 90er Jahre hatten der Musiker Tobias Morgenstern und der Schauspieler Thomas Rühmann die Idee zur szenischen Darstellung des Romans »Das grüne Akkordeon« von Anni Pruh. Die beiden kannten sich vom Berliner Maxim-Gorki-Theater. Das Akkordeon beherrscht Tobias Morgenstern, Gründer der Gruppe »L'Art de Passage«, sowieso. Die Rechte zur Aufführung bekamen sie allerdings nicht. Aber die Inszenierung hatten sie schon so gut vorbereitet, dass sie sie unbedingt aufführen wollten.
Dann haben wir gesagt, ne, wenn wir die Rechte nicht kriegen, dann spielen wir es einfach hier, laden wir ein paar Freunde ein, dann machen wir es hier, dann merkt es keiner. Das ist eigentlich der vorangestellte Satz des Theaters. Und haben also hier in dem Fachwerkhaus in diesem unteren Raum gespielt. Da passten so 30, 40 Leute rein. Nach einem Jahr haben wir dann noch eine Zwischenwand rausgenommen mit der Kapazität von 60, 70, 80 Leuten. So unter Erstickungsgefahr. Ne? Und das haben wir praktiziert eigentlich 8 Jahre lang. Am Anfang natürlich fing das ganz zart an, also mit einer Vorstellung im Monat. Und dann gab es aber immer mehr Interessenten und so wurden es dann 2 im Monat und so wuchs das einfach.
Inzwischen haben sehr viele Menschen gemerkt, dass das Theater am Rand sogar eine Reise wert ist. Die Vorstellungen sind meistens schnell ausgebucht.
Es ist kein Repertoire-Theater, keine Klassiker hier. Der rote Faden ist eben einfach Literatur. Wir suchen wirklich nur Literatur. Wir haben ja hier auch noch nie ein Stück gemacht, weil es als Stück schon gibt. Sondern das sind immer Romane, die durch Thomas Röhmann dramatisiert werden, in einer aufwendigen, langen Arbeit, das alles zu bauen, dass man es auf die Bühne kriegt. Wenn er dann fertig ist, komme ich und mecker über alles und mache alles wieder kaputt und so. Aber das ist unsere tolle, produktive, gemeinsame Arbeit, ja.
Es gibt 2 variable Bühnen, viel Holz. Draußen sieht es aus wie ein Amphitheater. Das rostige, tonnenschwere Schiff unter einem alten Baum hinter der Bühne gehört zum Inventar, seit Siddhartha auf dem Spielplan steht.
Das Theater öffnet sich da bei diesen 3 Akten, die das Stück hat, in 3 Abschnitten. Und der letzte Abschnitt ist eben so, dass das Theater ganz offen ist. Man sieht die Landschaft und man sieht eben dieses angestrahlte Schiff stehen, was besonders toll wirkt. Man hat einfach ein freies Gefühl hier durch die Flachheit des Landes. Und bei den Auftritten auf der Wiese, als wir angefangen haben, Open Air zu spielen, zu probieren, und das ist bis jetzt noch so in dem Theater, hat man irgendwie ein tolles, es war eine tolle Entdeckung, da auf einmal draußen in dieser Offenheit zu musizieren. Und diese feuchte Luft hier im Oderbruch durch die Oder und die ganzen Gräben, so, die ist natürlich akustisch vorteilhaft. Ne? Feuchte Luft transportiert also Schallwellen besser als trockene Luft und irgendwie klingt es auch gut hier.
Ohne öffentliche Förderung existiert das Theater. Die Schauspieler bekommen keine hohen Gagen, so viel ist klar. Am Ende der Vorstellung stehen Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann auf der Bühne und bitten um Austrittsgeld.
Letzte Frage. Wie viel Zoll sind Sie bereit zu bezahlen, um die Brücke zu begehen zwischen Ihrer Gegenwart und unserer Zukunft? Zwischen Ihrem Gewinn und unserem Verlust? Wie immer, regulärer Eintritt, bei Austritt zahlen Sie, was wir brauchen.
Sicherlich haben Sie schon darüber nachgedacht, wie viel wir brauchen.
Sie haben noch 17 Meter Zeit, darüber nachzudenken.
Jetzt
wissen Sie es.
Ich arbeite im Winter im Haus und ziehe dann im Frühling um. Das ist auch ein schöner Wechsel dann. Ne?
Die Künstlerin Christiane Wartenberg lebt und arbeitet seit 1993 im Oderbruch. Lose 11, Ortwig, lautet ihre Adresse. Lose, das sind in der Regel jene Bauerngehöfte im Oderbruch, die vereinzelt und ziemlich einsam abseits des Dorfes liegen und für Fremde nicht so leicht zu finden sind.
Bauern haben hier gelebt. Wir nutzen nun die Räume für was anderes. Ne?
Für Kunst nämlich, denn die ehemalige Scheune und die Ställe werden immer wieder Galerie und Veranstaltungsort. Christiane Wartenberg, geboren 1948, Mutter und Großmutter, ist ursprünglich Bildhauerin und darüber hinaus eine vielseitig engagierte Frau. Seit 13 Jahren öffnen für ein Wochenende im Sommer Maler, Bildhauer, Fotografen und Grafiker ihre Ateliers, um Arbeiten zu präsentieren. Sophina Tuschke lebt nicht weit von Christiane Wartenberg entfernt. Güstebieser Lose heißt der Flecken ganz in der Nähe der Fähre über die Oder. Natuschkes Gehöft liegt am Ende einer sandigen Landstraße. Gleich hinter dem Bretterzaun öffnet sich der Hof. Ein großer, zottliger Hund wacht vor dem etwa 200 Jahre alten Wohnhaus. Auf der Wiese stehen fragile Objekte aus Draht und Fäden. Sie erinnern an überdimensionale Insekten.
Überlebensprinzip ist, dass die wirklich bei Windstärke 7 oder 8 müssen durchhalten, ne? Die bewegen sich ganz doll und schön, aber die gehen nicht kaputt. Der muss mit dem Wetter mithalten. So, das ist die Spielerei eigentlich.
Sophina Tuschke ist 1950 in Bautzen geboren, hat an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert, erst Plastik, dann Grafik. Seit 1979 im Oderbruch zu Hause, heißt es auf ihrer Seite im Internet, die unter Künstler im Oderbruch zu finden ist. Sophina Tuschke ist klein, aus ihren runden, braunen Augen blitzt Humor. Sie kann von ihrer Kunst, Ausstellungen und Buchillustrationen leben. Und im Oderbruch braucht man für den täglichen Bedarf ohnehin nicht viel Geld, sagen auch andere Künstler. Sophina Tuschke öffnet die Tür eines ehemaligen Stalles, dessen Mauern von üppigem Blattwerk bedeckt sind. Wo einst Schweine, Ziegen, auch Pferde untergebracht waren, haben heute ihre Arbeiten Platz gefunden.
Weil hier der europäische Radwanderweg an der Oder lang geht und eine Menge Leute steigen dann noch ab oder verfahren sich oder wie auch immer, ne, genau, und gucken vorbei. Jetzt habe ich hier für die Leute eigentlich so eine Art Galerie eingerichtet, damit, wenn wer kommt und wenn wer Interesse hat, sich einen Überblick machen kann, was ich in etwa mache, weil es eben nicht Keramik ist. Viele ziehen auch dann wieder ab, weil sie ein bisschen traurig sind, dass es keine Keramik ist. Und deshalb ist das dann hier so ein Übersichtsladen.
Angst vor Hochwasser und Überschwemmung hat sie keine. Und falls das Wasser kommt, dann will sie nicht weg. Im Gegenteil. Sie und ihr Freund Peter Herbert gehören zu den Deichläufern.
Wenn Hochwasser kommt, dann sind wir am Deich. Man ist dann 8 bis 10 Stunden am Deich und kontrolliert, ob der Deich durchweicht, ob Wasser durchsickert. Man hat es eigentlich im Auge, aber man sieht, wie sich so ein Hochwasser aufbaut, was dann auch für eine Verwaltungsmaschinerie losgeht und so was alles und wie es dann wieder abebbt, ne?
Die Gefahr des Hochwassers ist das eine. Das alltägliche Leben im einstigen Oderdelta, das der alte Fritz im 18. Jahrhundert trockenlegen ließ, hat aber noch ganz andere Tücken.
Wir haben das Haus damals genommen, also 1978, 79, weil wir uns die Grundmauern angeguckt haben und die waren in Ordnung. Fachwerk ist immer wieder zu regenerieren, wenn irgendwas ist, das kriegt man in den Griff. Aber in den 80er Jahren wurde hier im Oderbruch ein 6 Millionen Projekt durchgezogen und das war die Meliorierung. Das bedeutet, hier sind neue Gräben gezogen worden. Die alten Gräben waren vernässt, weil Kinder mehr die alten Gräben betreut hat, die ja auch zu klein waren. Und dadurch ist das Grundwasser in ganz schneller Zeit um wie viel, 1,5 Meter vielleicht, abgesenkt worden. Unterschiedlich, ne? Sodass die Fundamente gerissen sind.
Man kann, wenn man viel Zeit hat und wenig Geld hat, so ein Haus hinkriegen mit ein paar Freunden und so, ne?
Wendet Peter Herbert ein, Sophina Tuschkes heutiger Lebensbegleiter. Er kam Mitte der 90er Jahre ins Oderbruch und schaffte es, im nahegelegenen Neu-Lewin das einstige Haus des Heimatvereins wieder aufzubauen.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt mit Michaela Gericke. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2011.